Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Sebastian Hinterwirth und ich begrüße euch da draußen zum neuen Redaktionsgespräch des Ballesterers. Dieses Mal haben wir wieder ein ganz aktuelles Thema vorbereitet. Aktueller geht es kaum. Nämlich das österreichische Herrenfußball-Nationalteam und die WM-Qualifikation. Mit wir, da meine ich diesmal meine Wenigkeit, aber vor allem Mario Sonnberger, jahrelanger Ballesterer-Autor, und Philipp Eitzinger vom Fußballblog Ballverliebt. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo, servus.
Einen schönen guten Tag.
Schön, dass ihr da seid. Gemeinsam wollen wir über die derzeitige WM-Qualifikation sprechen. Da stehen ja zwei wichtige Spiele an und einfach auch aktuelle Thematiken und Themen rund um den österreichischen Fußballbund ein bisschen thematisieren und ein bisschen drüber sprechen. Ich würde eigentlich gleich reinstarten. Die wichtigste Frage natürlich gleich zu Beginn. Mario, wir spielen nun gegen Zypern und dann gegen Bosnien. Wie sehr bist du im WM-Fieber? Oder im WM-Quali-Fieber, muss man eigentlich sagen.
Ich war eigentlich selten im WM-Quali-Fieber. Bin jetzt auch noch nicht im WM-Fieber, weil es ist gefühlt der Ewigkeit hin. Die Skepsis gegenüber dem Turnier sei jetzt mal hintangestellt. Ich denke, die Spannung wird dann kommen, wenn es wirklich in den letzten Partien dann ans Rechnen geht. Inzwischen schauen wir, was kommt. Also noch Low-Level Aufgeregtheit.
Philipp, wie ist das bei dir?
Ähnlich, weil ich mir schon vorstellen kann, dass abhängig davon, wir werden dann sicher gleich dazu kommen, wie das Spiel in Senica dann läuft vor allem, die Rechnerei womöglich daraus relativ antiklimatisch sein könnte. Im Sinne von, also wenn jetzt die erwarteten, erhofften, zumindest vier, die, sagen wir so, die erwarteten mindestens vier Punkte kommen, im Idealfall 6 Punkte kommen, dann kann in Wahrheit eh schon nicht mehr so furchtbar viel schief gehen, realistischerweise, wenn man die Stärken der österreichischen Mannschaft vergleicht mit denen vor allem der Bosnier. Aber ja, also im Moment ist alles noch so ein bisschen auf Sparflamme. Wird dann ja womöglich wieder, wenn es nicht ans Rechnen geht, sondern wenn es dann fix ist. Weil das ist, klappt davon. Ich möchte nicht sagen, gehe ich aus, weil wir reden vom österreichischen Fußball, da kann man nicht über irgendwas ausgehen. Aber ich denke doch, dass die Chancen sehr gut sind.
Wir können ja auch generell mal nur über die Fakten reden. Wir haben bis jetzt zwei Spiele gehabt, beide gewonnen. Es stehen jetzt, wie gesagt, schon die Spiele gegen Zypern und Bosnien an. Es ist noch ein bisschen Zeit natürlich bis zur WM. Die WM-Quali ist auch noch lange. Aber ihr habt es auch schon ein bisschen anteasen lassen. Versuchen wir es positiv zu formulieren. Die Chance ist schon sehr groß, dass wir uns nach langer Zeit für diese Endrunde qualifizieren, oder?
Was wie bei der Europameisterschaft aber einen Pferdefuß hat, der da wäre das Teilnehmerfeld. Auch wenn die Europameisterschaftsqualifikation damals unter Koller souverän bestanden wurde und wahrscheinlich auch mit einem 16er Teilnehmerfeld bestanden wurde, hat Österreich natürlich davon profitiert, dass es aufgestockt wurde und jetzt wird es unter Umständen ähnlich sein. Also Österreich wird wahrscheinlich gute Chancen haben, die Gruppe zu gewinnen, eine direkte Qualifikation zu erreichen. Aber dass die WM aufgestockt wird und mehr Teams teilnehmen, ist sicherlich kein Nachteil und erhöht die Chancen.
Dass wir 16 Gruppen haben und der Umstand, dass Österreich gerade so als 16. Team da reingerutscht ist, heißt ja auch in einer normalen Qualifikation, weil die sind ja immer mit 8, 9 Gruppen gespielt worden, da wären wir halt nicht im Top 1, sondern wären wir im Top 2. Und da würden wir halt dann Spanien, England, Frankreich, Deutschland, whatever in der Gruppe haben. Und da würden wir nicht drüber reden, dass wir uns vor Rumänien schon durch und Bosnien schon durchsetzen müssten, wann wir zur WM wollen, sondern dass wir das schaffen, dass wir vielleicht irgendwie ins Playoff reinrutschen. Das stimmt schon. Nur auf der anderen Seite, es gibt halt die 16 Plätze. Und dann finde ich es auch, dass es, that there's no shame in it to take one of those. Und da muss man sich dann auch nicht schämen, wenn es dann halt so kommt, dass man halt vielleicht als 16 da reinrutscht. Aber ist dann halt so. Kannst nur den Modus spielen, der da ist.
Natürlich, und ein bisschen Zufallsfaktor ist ja immer dabei. Der war ja bei der letzten WM-Qualifikation eigentlich auch, also der letzten bestandenen. Vielleicht erinnern sich noch etwas weniger
Die
Leute, aber
Älteren
wenn
unter
wir
uns. Ich war noch nicht auf der Welt.
zur Qualifikation 94, um noch weiter zurückzugreifen, hatten wir Frankreich und Bulgarien in der Gruppe. Zur Qualifikation 98 Schweden und Schottland. Das ist schon
Ah,
gewisses Losglück damals gewesen.
94 hatten wir Schweden dann eben auch. Wir hatten die Gruppe mit Frankreich, die 4 Jahre später eine Heim-WM hatten und Weltmeister wurden, mit Schweden und mit Bulgarien, die, wir erinnern uns, sich im Spiel um Platz 3 dann getroffen haben. Also, ja. Aber.
Also es ist auch keine Schande zu sagen, dass Österreich damals durch eine Nicht-Horrorgruppe souverän durchmarschiert ist.
Das
Genau,
stimmt. Auch jetzt, wenn man nimmt das ja, also die Aufstockung kann man ja natürlich kritisch sehen und auch, wie du, Maria, am Anfang schon gesagt hast, das ganze Turnier natürlich auch. Aber es könnte sein, dass es die erste WM ist, wo wir dabei sind seit 1998. David Alaba hat vor ein paar Tagen auch gesagt, es ist die beste ÖFB-Mannschaft aller Zeiten. Wir sind jetzt, ich habe ein bisschen Statistik auch rausgesucht, seit 8 Heimspielen ungeschlagen und so. Ja, sie reden alle davon, die ÖFB-Spieler, dass die Dichte so super ist, das Teamgefüge. Seht ihr das auch, dass es möglicherweise die beste Mannschaft Österreichs aller Zeiten ist?
und es ist Alabas Gnade der späten Geburt, würde ich sagen. Nein, also sehe ich absolut nicht so. Das wäre auch respektlos gegenüber den vergangenen Generationen. Es hat sicherlich Phasen gegeben, wo man sagen konnte, die Nationalmannschaft ist definitiv sehr, sehr weit entfernt davon, die beste aller Zeiten zu sein. Aber ich sehe die derzeitige Mannschaft eigentlich jetzt nicht unbedingt stärker als die vor 10 Jahren zum Beispiel. Also speziell die vor der EM 2016 hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, wo wirklich viele österreichische Kicker in ihrer Blütezeit waren. Und auch wenn die jetzt ganz gut funktioniert, hat sie ja trotzdem Schwachstellen und nach intern ist sie sicherlich super zusammengestellt, aber ja, da gibt es auch Baustellen oder Sachen, die zu einer wirklichen Weltklasse-Mannschaft und in die Richtung sollte diese Anspielung ja wohl gehen, noch fehlen.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mal die beste Mannschaft, in der David Alaba dabei ist.
Lass uns die Beatles reinbringen. John Lennon oder McCartney wurden mal gefragt, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt ist. Und die Antwort war, er ist nicht einmal der beste Drummer bei den Beatles.
Ah, guter Exkurs.
I love it. Ich erinnere mich an Rio Reiser, lieber Mario. Na, ich sehe es wie du. Ich habe mir in den letzten Tagen schon einige Gedanken gemacht und eine Befürchtung, die mir da gekommen ist, ist, dass womöglich diese Generation, diese Mannschaft und auch die Amtszeit Rangnick womöglich letztes Jahr bei der Euro gepickt hat. Ich sehe auch die Mannschaft eben vom letzten Jahr besser aufgestellt im Moment als die, die wir jetzt haben, eben wegen dieser Schwachstellen, die dann halt, oder dieser Baustellen, die dann dazukommen, weil es sind halt doch relativ viele dabei, die in ihren Mannschaften bestenfalls vielleicht Mitläufer sind, und jetzt keine wirklich absolut tragenden Rollen haben. Also, der Niklas Seiwald bei Leipzig jetzt spielt oder nicht, das macht jetzt für Leipzig keinen dramatischen Unterschied. Das muss ich mal so. Was nichts daran ändert, dass sie im Nationalteam dennoch meistens ihre Leistung bringen. Und das spricht auch für das Klima, das Ralf Rangnick geschaffen hat, dass wirklich alle gern hinkommen und dass alle soweit eigentlich ihre Leistungen zeigen, dass das nicht immer mit den nötigen Ergebnissen einhergeht. Das haben wir seit der Europameisterschaft ja auch gesehen, aber jetzt, wo es dann wirklich jetzt wichtig war, also das Spiel gegen Rumänien, das gegen San Marino, das kann man jetzt nicht wirklich sehen, aber das Spiel gegen Rumänien, das war eigentlich 70 Minuten lang sehr souverän und war eigentlich nie in Diskussion, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Und trotzdem sehe ich, habe ich eigentlich vor diesem Bosnien-Spiel jetzt fast mehr Bauchweh, weil Bosnien genau dieses Spiel spielt, dass Österreich nicht liegt. Dass sie Österreich, die haben, Bosnien hat in Bukarest gewonnen, 1:0, irgendwie mit, keine Ahnung, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber so basically mit 25% Ballbesitz einmal in Führung gegangen und dann geschaut, was Rumänien so anbietet. Das war nicht viel. Und das genau, also fragt nach in der Türkei und fragt nach in Slowenien und fragt nach in Serbien. Also das ist genau das, was Österreich halt eben Probleme bereitet gegen einen Gegner, der tief steht und der das freiwillig macht, mit einem Plan macht, wird es halt schwierig, weil ich denke auch dazu werden wir noch kommen, weil halt dann doch bei allem Vorwärtsverteidigen und bei allem Bemühen so ein bisschen das letzte Risiko, vor allem eben denke ich da an das Heimspiel gegen Serbien, hat ein bisschen gefehlt hat, dass man die Strafraumbesetzung nicht so hinbekommen hat, dass man wirklich Gefahr erzeugen kann. Und das ist was Bosnien durchaus in der Lage ist zu bestrafen. Andererseits braucht man natürlich jetzt auch Bosnien nicht stärker reden, als sie sind. Das ist auch klar.
Ich habe jetzt, bitte korrigiert mich ein bisschen, den Eindruck, wenn man es vergleicht wie vor 10 Jahren, wo wir in die EM 2016 hineingestartet sind, als wären wir der größte also Kandidat auf dem Europatitel, Europameistertitel, dass ich es rausbringe. Und jetzt haben wir natürlich noch WM-Quali, es dauert noch, aber ein Alaba spricht von der besten Mannschaft. Es ist, ich will jetzt nicht sagen Jubel, Trubel, aber es ist schon so mit, wer sollte denn jetzt kommen, der uns schlagen könnte? Gibt es da vielleicht so ein paar Parallelen, ist das wirklich so alles super unter Anführungszeichen beim Nationalteam?
Ja, wenn Sie es glauben, ist das ja nichts Schlechtes. Weil Zusammenhalt und Teamgefüge und gemeinsame Ziele zu realisieren, scheint ja eine große Wertigkeit unter Rangnick zu genießen. Und wenn das passt und wenn Sie Ihre Ziele formulieren können, dann soll das ja gut sein. Was man nicht simulieren kann, ist einfach, dass nach der Nations League die Gradmesser fehlen, weil, um nochmal zurückzukommen, es kommt jetzt halt nicht Frankreich, es kommt halt auch nicht Spanien, es kommt halt, ja, mit allem Respekt, Bosnien und Rumänien, das sind absolute Sachen auf Augenhöhe, aber das ist halt, es sind nicht die Art von Mannschaft, wo Österreich zwingend über sich rauswachsen müsste. Und das ist eigentlich ein Moment, den man sich erwarten müsste, um zu sagen, ja, unsere Mannschaft ist so over the top, wir können es mit jedem aufnehmen. Der Beweis kann einfach momentan ja, es kann nicht bewiesen werden. So.
Richtig, weil trotzdem halt einfach Punkt 1, Rumänien und Bosnien, wie alle anderen Mannschaften eigentlich, wenn man jetzt hernimmt in Europa zwischen, weiß ich nicht, Platz 15 und 35 vielleicht, die haben alle ihre Legionäre in den guten Ligen. Die spielen halt dann in Italien vor allem beide, weil in der Serie A sind sehr, sehr viele Spieler vom Balkan beschäftigt. Jetzt halt vielleicht nicht bei Juventus oder bei Inter, aber es ist jetzt nicht so, dass die nicht jede Woche auch auf einigermaßen hohem Niveau spielen können. Sie haben wahrscheinlich nicht ganz die Kaderdichte, die Österreich hat, wobei Kaderdichte Österreich ja auch nicht die ganz die hat, die sie vielleicht gerne hätten. Und ja, natürlich, du kannst nur gewinnen, wer dir auf dem Spielplan steht. Und ich sehe die Gefahr ehrlicherweise andersrum, so ein bisschen wie vor 10 Jahren. Weil vor 10 Jahren ist ja vor allem der Hype von außen gekommen. Dass die Leute alle gesagt haben, boah, und Viertelfinale ist das Mindeste und alles drum und dran und Halbfinale ist möglich. Und ich schon den Eindruck hatte, dass die im Team selbst schon wussten, das könnte jetzt harzig werden. Vor allem so nach den le letzten 2, 3, 4 Vorbereitungsspielen. Und womöglich ist es jetzt fast ein bisschen umgekehrt, dass die Leute schon ein Gespür haben dafür, wo die Mannschaft stehen könnte und wer die andere Mannschaft ist, die dann da auf dem Platz steht. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn die das wirklich glauben, was der David Alaba da sagt, dass das womöglich über kurz oder lang für die Mannschaft selbst ein ungutes Erwachen sein könnte, oder geben könnte.
Also, wir gehen mal davon aus, dass wir uns qualifizieren im besten Fall. Wir haben natürlich diese Gruppe mit Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino. Und dann stehen, ich sage jetzt mal, 2, 3, 4 Testspiele noch an. Also, Es könnte halt wirklich sein, dass, ich will jetzt nicht das blaue Wunder daher holen oder sowas, aber dass das wirklich quasi nicht im besten Fall enden könnte für uns, weil wir jetzt quasi auch diese einfache, unter Anführungszeichen, Gruppe haben.
Wir würden auch bei der Weltmeisterschaft keine dramatische Gruppe bekommen, weil so viele Gruppen dann auch, hilf mir kurz, sind auch wieder 16, oder? 16 Vierergruppen, kann das sein?
Ja, kann sein. Nein, ehrlich
Irgendwie
gesagt
so,
weiß ich
oder
es nicht.
12
Stichwort Vorfreude.
oder 12 und da hast du 48 Mannschaften dabei, da kommt dann halt auch irgendwie der siebte aus Asien und der achte aus Afrika und der siebente aus Südamerika daher. Also das sind dann ja auch wieder so Spiele, wo du aus Österreich sagst, die musst du gewinnen. Der dritte Platz reicht ja dann wahrscheinlich auch wieder für die erste K.O.-Runde. Also da sehe ich jetzt nicht so das Problem, aber ich kann es mir irgendwie selbst nicht ganz erklären, warum wir eigentlich ein Jahr nach der Europameisterschaft sind und jetzt eigentlich sportlich bisher nicht wirklich jetzt dramatisch was Katastrophales passiert ist und wir trotzdem alle irgendwie so skeptisch sind. Das ist so ein bisschen diese Dissonanz, die sich mir nicht ganz, weiß ich nicht, ich möchte nicht sagen, nicht ganz erschließt, aber ist eine Situation, die wir in Österreich eigentlich nie hatten. Eigentlich ist ja immer eher umgekehrt gewesen. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir relativen Erfolg so dermaßen nicht kennen, dass wir damit nicht umgehen können.
Oder wir haben vielleicht von dem von vor 10 Jahren gelernt, wo vor allem auch die vielen Leute von außen, die Medien gesagt haben, hey, da soll das und das passieren und es eben nicht passiert. Kann das vielleicht ein Fall sein?
Sicher auch. Und ein Faktor, den ich schon noch sehe, auch wenn die Europameisterschaft letztes Jahr vielleicht früher geendet hat und abrupter geendet hat, als sich manche das vorgestellt haben, es war schon verdammt stark. Also das war wirklich ein neues Level. Ja, natürlich sind dann kritische Stimmen ja laut geworden, die gesagt haben, unter Foda haben wir genauso viel erreicht. Das stimmt ergebnismäßig sicher, aber
Es hat sich ganz anders angefühlt.
in Bezug auf Leistung und was eigentlich tatsächlich auf den Platz gebracht wurde, war das einfach wirklich, wirklich eine große Steigerung. Und daher kommt vermutlich auch diese Abgeklärtheit, die jetzt herrscht, so nach dem Motto, ja, wir sind ja eh dabei. Und mit dabei meine ich jetzt nicht bei der WM, sondern auf einem gewissen Level.
Naja, das, was halt bleibt, das von der, also an Erinnerungen, weil am Ende geht's ja, wenn du es nicht gewinnst, geht's in erster Linie um das gefühlte Ergebnis. Sind wir uns ehrlich. Und die Erinnerungen, die bleiben. Und die Erinnerungen, die bleiben von der Europameisterschaft. Ja, das ist schon auch das Spiel in der Türkei, aber das ist ja vor allem, das ist ja vor allem das Hollandspiel. Und wie die dann alle in der Kurve stehen und Reinhard Fendrich singen, und alle irgendwie halb am Heulen sind. Und das sind ja positive Erinnerungen, die damit verbunden sind, anders als 2016. Und was bleibt denn von 21? Es bleiben fürchterliche Spiele in Amsterdam und es bleibt die Sperre vom Arnautovic, weil er den Alioski beleidigt hat, und es bleibt ein zurückgenommenes VAR-Tor vom Arnautovic. Also die Gefühligkeit ist ja eine ganz andere. Und damals sind wir eben ja knapp nicht ins EM-Viertelfinale gekommen und 4 Wochen später bei den nächsten Länderspielen, wo dann irgendwie 800 Leute im Happelstadion sein haben dürfen, haben die dann geschrien, Foda raus, Foda raus. Dieses Jahr ist es so, dass du gegen Serbien auf unnötige Art und Weise nicht aufsteigst, nachdem du schon gegen Slowenien verdattelt hast und 24 Stunden nachdem die Karten im Verkauf sind, ist ein Heimspiel gegen Rumänien mit 50.000 Leuten einfach ausverkauft. Also das ist halt doch auch einfach der Unterschied, dass die Leute so mitgenommen werden. Und das ist der große Unterschied auch zu der Foda-Ära, weil das jetzt einfach, weil die Leute das Gefühl haben, dass hier eine Mannschaft spielt und so eingesetzt wird, wie es ihren Stärken am ehesten entspricht. Dass die Österreicher nicht wie die Messis alle tiefstehenden Gegner ausspielen, naja, das wissen die leider auch. Und Natürlich kann man dann sagen, naja, sie hätten trotzdem aufsteigen müssen, sie hätten trotzdem Serbien schlagen müssen. Haben sie halt nicht, aber sie haben zumindest so gespielt, wie man das von einer österreichischen Mannschaft grundsätzlich erwarten könnte, wenn man das Spiel in Belgrad jetzt mal vielleicht ein bisschen ausnimmt. Und das ist schon was eine Art von Rückhalt, die dieses Team schon auch spürt.
Wenn wir da ein nächstes Thema anschneiden, wo wir vorhin schon fast abgezweigt sind, Thema Schwachstellen beim Team dann intern, wenn wir jetzt von dieser generellen Euphorie oder der generellen Situation ein bisschen weggeht, hat Österreich ein Stürmerproblem. Das gibt es immer wieder mal die Thematik, die angegangen wird. Wir haben Marko Arnautović, der vielleicht jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Wir haben einen Michael Gregoritsch im Kader, der jetzt gerade einen neuen Verein gefunden hat. Es gibt immer wieder neue Kandidaten für den Sturm unter Ralf Rangnick. Jetzt nur Thema mal Raul Florutz oder Andreas Weimann oder Adamu und auch immer wieder Junge. Wie seht ihr das? Es gibt eigentlich keinen Fixstarter unter Rangnick oder auch generell. Ist es was Gutes vielleicht? Hat das sogar auch Vorteile oder ist das schon auch wirklich einfach eine der Schwachstellen im österreichischen Nationalteam?
Ich sehe kein Szenario, wo es eine Stärke ist, dass wir keinen Stürmer haben. Das funktioniert nicht. Aber das ist generell so ein bisschen auch nicht nur ein österreichisches Ding. Es ist in Deutschland ein ähnliches Thema. In Österreich kommt dazu, dass wir halt auch so ein bisschen das Thema mit den Flügelspielern haben. Das ist jetzt beim Rangnick vielleicht ist nicht ganz so das Thema, weil der Rangnick ohnehin ohne Flügelspieler spielen will, im Idealfall. Aber das mit den Stürmern, das ist halt schon, also du merkst es halt, der Marko Arnautović viel länger als 60 Minuten hat er halt nicht so richtig Luft. Das heißt, du bringst ihn entweder in der 60., 70., wenn der Gegner dann müde ist, oder du lässt ihn sich selbst aufreiben, und wenn du das tust, dann kann es gut gehen und er macht dir zwei Tore und du führst 2-0, das ist dann schön, oder er reibt sich halt auf und dann kannst du nicht wirklich was nachschießen. Ich kenne Raul Florisch zu wenig, um jetzt wirklich sagen zu können, ob er die Lösung ist oder nicht. Aber Faktum ist, also seit Marc Janko gibt es keinen wirklichen Center Forward, der einigermaßen internationales Format hätte. Sorry, Michael Gregoritsch, das ist er auch nicht. Der ist ein durchschnittlich guter Stürmer in der deutschen Bundesliga, aber er ist kein Unterschiedsspieler in einem EM-Achtelfinale, Viertelfinale. Das geht sich halt nicht aus. Und wenn wir uns zurückerinnern, sogar bei Marc Janko haben viele gesagt, naja, aber Toni Kroos, der ist er nicht. Da sehe ich dann schon auch so ein bisschen kritisch die Ausbildungswege im ÖFB, in den Akademien. Auch das absolute Parallele zu Deutschland. Es werden halt sehr viele, sehr gleichförmige Spieler ausgebildet, viele zentrale Mittelfeldspieler, durchaus auch Innenverteidiger. Aber was halt über die letzten 10, 15, 20 Jahre gefehlt hat, waren die Individualisten, die mal was anderes machen. Und das fällt dann vor allem dann auf, wenn einer da ist auf einmal, wie der Patrick Wimmer, der eben nicht durch die Akademien gekommen ist, sondern halt irgendwie seinen eigenen Weg gegangen ist und eine ganz andere Note in das Spiel reinbringt. Und du brauchst, also, und natürlich, also taktische Geschlossenheit und dass jeder ungefähr weiß, was der andere macht und dass da ein Plan dahinter ist, der zur Mannschaft passt, das ist alles wichtig, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber es fehlt halt, und es ist alles immer sehr mechanisch. Und fehlt halt so ein bisschen dieses Element Wimmer, dieses Element trotzdem Arnautović, er ist halt über dem Zenit, es hilft nichts. Aber der hat das dann auch immer wieder so ein bisschen reingebracht. Und ich sehe da kaum jetzt wirklich wen nachkommen. Und das ist auch was, was mir ein bisschen Sorge macht, weil generell das mit der U20, U19 sehe ich jetzt so ein bisschen eine Ebbe dann daherkommen. Es ist jetzt nicht gerade ein Talente-Tsunami, der da auf den ÖFB zukommt.
Mario,
Ja,
würdest du
genau,
da?
das sehe ich ähnlich, weil es ist systemisch gut, funktioniert viel, aber um mal salopp zu sagen, die Prieskicker fehlen. Also die halt wirklich einmal Risiko nehmen, individuell versuchen, Aktionen zu setzen, jemanden überspielen oder einfach auch mit ihrem überragenden Talent sich durchgeschwindelt haben. Weil es gibt ja sicherlich auch genug Spieler, die enorme Talente hätten, zum Beispiel im Sturm, aber einfach am System der Akademien scheitern. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es ist schon so, dass du systemisch gut passen musst, bevor du individuell Klasse ausspielen kannst. Und das ist halt so ein Kennzeichen der modernen österreichischen Nationalmannschaft, dieses Kennzeichen dieses Akademiensystems, dieses von Rangnick forcierten Kollektivsystems. Das zieht sich aber durch alle Mannschaftsteile, weil Rangnick ja auch meiner Meinung nach konsequent die Elemente, die überraschen könnten, rausnimmt. Also es schwingt jetzt bei mir natürlich Sympathie mit, aber dass man im Prinzip bei Amtsantritt wusste, dass Dragovic nicht mehr spielen wird, obwohl ein dermaßen Instinktverteidiger noch dazu gemeinsam mit Hinteregger wirklich ein Jahrzehntegeschenk war. Es ist schon ein bisschen schade.
Und es ist, am Ende ist es halt auch irgendwo eine Philosophiefrage, weil wir haben letztes Jahr bei der Europameisterschaft eben gesehen, dass es gerade auf Nationalteam-Ebene ein enormer Vorteil sein kann, wenn du spielen und trainieren kannst wie ein Vereinsteam und eine Intensität gehen kannst wie ein Vereinsteam, weil das, da ist halt der Nationalteam-Fußball ist halt zwei Gänge langsamer und ist wesentlich, wesentlich weniger sophisticated wie der Vereinsfußball. Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, es ist ein anderer Sport, aber es ist definitiv eine andere die Disziplin. Und da hat sich eben dieses quasi Redbullige schon irgendwo als Vorteil erwiesen, weil das einfach ein Spiel war, auf das sich andere Teams auf Nationalteam-Ebene mit der begrenzten Zeit einfach kaum einstellen konnten. Nur, wenn es dann, also, und das ist super, wenn es läuft und super, wenn es funktioniert. Aber wenn du mit diesem Schematischen halt irgendwo an deine Grenzen stößt, brauchst du halt, wenn du es so machen willst, immer auch eine schematische Lösung. Wenn du diese Individualisten, zumindest diese ein, zwei Individualisten eben nicht drin hast. Und das ist ein Element, das hat man eben gegen Serbien ganz extrem gesehen, das halt einfach fehlt. Das einfach nicht da ist. Und das womöglich aber jetzt gerade in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren generell im Fußball wieder sehr, sehr viel wichtiger werden wird. Wenn wir uns eben zum Beispiel anschauen, was so Trainer wie Antoni Iraola jetzt in der Premier League machen, dass die eben dann ihre Spieler eher ermutigen auf den Flügeln, geh ins 1-1 und mach was, mit dem der Gegner vielleicht nicht rechnet. Da brauchst du halt die Spieler dafür. Und natürlich, wenn du Bournemouth bist oder wenn du generell irgendwie ein Team bist in einer Liga, ein Vereinsteam, dann such dir einen, der macht dir das. Aber wenn du als quasi Land keine solchen Spieler produzierst und wir sind an einem Punkt angekommen, wo du sogar in der Regionalliga eigentlich schon die Grundvoraussetzung hast, dass du irgendwo Akademie gespielt hast und da einfach keiner rauskommt, dann ist das eine Lösung, die dir halt irgendwie nicht offen steht. Und das könnte dann gerade in solchen Spielen ein Problem werden. Nicht so sehr gegen die Großen, gegen die du da selber der Underdog bist, wie eben in diesen Spielen gegen die Niederlande zum Beispiel. Aber eben gegen die Türkei und gegen Serbien, gegen solche Teams auf Augenhöhe und womöglich, wenn es harzig wird, gegen Bosnien, who knows. Ist das ein Element, was nicht schlecht wäre, wenn du hast. Aber das ist jetzt kein Thema von Ralf Rangnick, dass er den nicht dabei hat. Das ist ein ÖFB-Thema und ein generelles österreichisches Fußball-Philosophie-Thema.
Die Frage, die ich mir jetzt bei dieser ganzen Thematik gestellt habe, hat sich dann eigentlich Österreich diese Tür geschlossen mit diesen Individualisten im Team, als sie Rangnick ins Boot geholt haben?
Nein, weil auch ein anderer als Rangnick keine ins Boot holen hätte können, weil es keine gibt auf
Zumindest
dem Niveau.
nicht, genau, zumindest nicht auf dem Niveau, dass man sagt, ja, die sind Unterschiedsspieler, die sofort Österreich auf ein neues Level heben würden, weil natürlich kann man und sollte man einen Dominik Fitz längst ausprobiert haben, aber man braucht nicht reden, dass der auch auffällige Schwächen aufweist. Also man hätte probieren können, schauen, was wird. Das wären so diese, gibt ja immer wieder Phasen, wo technisch gute oder spielerisch gute Spieler aufzeigen. Also Louis Schaub seinerzeit hat ja kurzfristig viel gebracht, ist er sicher, ist er hervorragender Kicker, auch kein Unterschiedsspieler, um das Wort wieder zu strapazieren. Es wird mir persönlich ein bisschen zu wenig probiert, aber es fällt jetzt auch niemand weg, der was sagt, ja, der wird unter dem Teamchef völlig gemieden, so wie Weiland, ja, diese Sache mit Konstantini und Ivancic, da fällt mir keiner
Und
ein.
Martin Stranzl.
Genau.
Aber ich würde es trotzdem, würde man anders formuliert, ich würde schon sagen, diese Strukturen und Prozesse im ÖFB selber, in den Akademien, könnte man anpassen, sagen wir so.
Könnte man, aber da braucht es erstens den Willen, das zu machen, und zweitens einen dafür Verantwortlichen, der das dann auch einfordert. Und beides sehe ich nicht. Unabhängig davon, wer jetzt der Teamchef ist. Und es ist super, dass der Ralf Rangnick Teamchef ist, weil das ist dann eben wieder einer, der von der Art und Weise, wie er den Fußball denkt, eben zu den Spielern passt, die Österreich hat. Und ich sehe jetzt auch da in Österreich in absehbarer Zeit keine Änderungen daherkommen, weil man ist ja bis jetzt eigentlich im Vergleich zu dem, was vorher war, nicht so schlecht gefahren damit.
Die Struktur rennt ja. Also es wird ja eigentlich die Vorstellungen, ich will jetzt nicht übertrieben sagen, die Vorstellungen von Rangnick werden umgesetzt, aber es geht halt einfach alles in eine bestimmte Richtung. Die körperlich intensives, laufstarkes Pressingspiel forciert, was für eine Mannschaft oder ein Spielerreservoir in der Größe, die Österreich hat, sicher passt. Und das wird ja konsequent umgesetzt im Herren-, Jugend-, Frauenbereich.
Ja,
Also der Weg wurde eingeschlagen.
und am Ende finde ich es auch okay so, weil was wir in den Jahren davor, also vor der Rutensteiner Revolution, wenn man das so sagen will, da wirklich im 1,5-2-Jahre-Takt wieder ein neuer Start aufgesetzt worden ist und wieder irgendwie ein neuer Trainer gekommen ist und neue Vorstellungen, und wir müssen jetzt wieder verjüngen, wir müssen die Mannschaft wieder umbauen. Es ist ja so wohltuend, dass man jetzt einfach wirklich seit 10, 15 Jahren einfach eine gewisse Konstanz haben in der Art und Weise, wie eben Österreich und österreichische Spieler Fußball spielen, und dass man sich da dann einfach auch als Verband und als Teamchef dann auch einfach draufsetzen kann. Das ist ja eigentlich immer genau das gewesen, wo wir ja auch damals, wie wir 2007 angefangen haben, uns schon draufgesetzt haben und gesagt, machen wir doch einmal, einigen wir uns mal auf eins, und das ziehen wir dann durch 10, 15 Jahre und nicht immer wieder irgendwie was Neues. Also am Ende sind wir ja dankbar für dass wir das jetzt haben, was das Chaos der Jahre davor einfach abgelöst hat, und das Dahinwursteln, weil es ist ja kein Dahinwursteln, es ist ja zielgerichtet. Und das ist das Schöne, dass wir drüber reden können, ob das, wie es der ÖFB in seiner Strategie konsequent umsetzt, ob das passt oder nicht. Und wir nicht mehr drüber reden müssen, bitte ÖFB, hab irgendwann mal eine Strategie. Danke.
Wenn wir wieder zu dem Thema zurückzukommen, wo wir davor schon waren, Stürmerproblem, aber vor allem auch die jungen Spieler. Weil es gibt diesen aktuellen Fall mit Leon Krügic, der sich gegen das österreichische Nationalteam entschieden hat, für Kroatien auflaufen wird. Muss man natürlich auch akzeptieren, aus diversen Gründen sind ja bei jedem auch andere. Aber trotzdem, auch Rangnick hat es angesprochen, Zitat, da sitzen jetzt nicht reihenweise junge Spieler mit 17 und 18 Jahren, die mit den Hufen scharren. Kann man natürlich wieder die Frage stellen, nicht hat Österreich ein Stürmerproblem, hat Österreich ein Problem mit jungen Spielern, die nicht da sind. Was sagt ihr dazu? Will niemand für Österreich derzeit spielen? Kann man da irgendwie vielleicht auch einen Umschwung starten, dass das vielleicht in 5 Jahren nicht mehr so ist, wie es jetzt ist?
Ganz ehrlich, ich halte das für ziemlich aufgesetzt. Diese Statements sind aus der Not entstanden, kommen ja immer wieder und zeigen eigentlich nur, dass das, es betrifft ja Spieler, die man gerne gehabt hätte. Es betrifft ja jetzt nicht irgendwelche Spieler, also niemand zum Beispiel hat gesagt, warum hat sich der Osman Hadžikić nicht für Österreich entschieden, sondern das sind halt Spieler, die man gerade gerne haben würde, gerne testen würde, die auch gerne, die auch gerade in guten Mannschaften spielen. Aber ich sehe da einen gewissen Widerspruch auch zur eingangs gestellten These, dass wir jetzt ja die beste Nationalmannschaft aller Zeiten hätten und gleichzeitig muss der Teamchef um jeden Spieler raufen. Also ich halte das für ein ziemlich, momentan ziemlich hochgekochtes Nicht-Thema. Wenn man das generell im Großen betrachtet, hat das viele Schichten, weil es geht natürlich auch darum, dass Österreich in gewisser Weise ein entwickelndes Land ist, also kein Entwicklungsland, sondern ein Land, das eben Spieler auch entwickelt, die seit jeher zum Beispiel aus den angrenzenden Staaten, Balkan oder anderen Ländern, wo klassische Zuwanderer sind, zu uns kommen oder in das österreichische Fußballsystem, teilweise natürlich auch in Österreich geboren sind. Das ist halt einfach das Los, das Österreich an sich hat. Und damit sollte man umgehen, weil hin und wieder verliert man jemanden. Bei anderen hatte man gar keine Chance. Also einen Mateo Kovacic, den hätte ich schon ganz gern gehabt. Aber ja, ging halt nicht.
Na, ich habe einmal eine Geschichte gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Der damalige Jugendtrainer von Mateo Kovacic gesagt hat ganz, ganz klipp und klar, den hat Österreich nicht verloren. Den hat Österreich einfach nie gehabt. Es war immer klar, wenn der gut genug wird, dass der für Kroatien spielt. Punkt.
Ja,
Das
natürlich
war einfach
extrem.
bei Mateo Kovacic so. Ich halte es ehrlicherweise für eine relativ populistische Debatte. Es gibt einfach schöne Schlagzeilen. Egal in welche Richtung. Also wenn jetzt, keine Ahnung, der Tierno Balo, wenn er gut genug wäre, wenn er dann ein, so, weiß nicht, ist er jetzt dabei oder ist er nicht dabei, ist, dann ist er halt dabei. Ja, gibt Schlagzeilen. Und wenn der Leon Krückic jetzt sagt, nee, er möchte nicht, dann gibt Schlagzeilen. Es ist einfach sehr viel, sehr, sehr viel Klick getrieben und ja, am Ende. Ich kann mich erinnern, es war vor ein paar Jahren, war in Diskussion, ob beim ÖFB, ob man eine Spielerin, die in Deutschland aufgewachsen ist, einberufen soll, ist dann am Ende nichts draus geworden. Und später bei der Dominik Thalhammer dann haben wir gesagt, naja, wenn jemand nicht wirklich brennt dafür und nicht wirklich zu 100% sagt, ja, ich will das, dann hat es ja keinen Sinn. Dann braucht man dann auch nicht kämpfen drüber. Und wenn man jetzt um den Leon Krkić kämpft und ja, und den, weiß ich nicht, so halb zwingt, dass er jetzt zum ÖFB geht, was hat das dann für einen Sinn, wenn er eigentlich nicht für die Mannschaft spielen will? Also es ist von jedem Spieler die eigene Entscheidung. Wenn der Leon Krkić sagt, er möchte gerne für Österreich spielen, ist das schön. Und wenn der Leon Krkić sagt, er möchte lieber für Kroatien spielen, dann spielt er halt für Kroatien. Ja, das ist ein Ding. Am Ende, es geht nur ihm was an, eine Entscheidung. Und da braucht ihm keiner irgendwie reindrehen. Nicht vom ÖFB, nicht von Sturm Graz und schon gar nicht von politischen Parteien. Punkt. Wieso so?
Und es wird ja die andere Seite eigentlich auch nicht sehen, weil Österreich profitiert ja auch davon, beziehungsweise es gibt ja auch Fälle, wo das Österreich zugutekommen ist, dass sich ein Spieler für Österreich entschieden hat und nicht für das Land seiner Eltern oder vielleicht das Land, wo er mal gespielt hat.
Martin Hanek.
Hanik sowieso, aber auch Florut. Jetzt zum Teil, ja. Jüngstes Beispiel, wenn wir den gerade erwähnt hätten, der hat Österreich sehr wenig zu verdanken, wenn man schon diese komische Dankbarkeitskarte spielen will, die ja irgendwie angedeutet wird, dass wir so das Akademiensystem haben und für andere Nationalmannschaften ausbilden. Ein Florut, der jetzt mehrmals einberufen wurde, hätte sich ja auch ohne weiteres für Rumänien entscheiden können. Andere Wackelkandidaten, ja. Da gab es vielleicht mal stärkere Tendenzen, mal schwächere Tendenzen, aber Es ist jetzt nicht so, dass Österreich im großen Stil die Spieler davon rennen würden, eigentlich im Gegenteil. Was auch für diese Secondo-Generation und für diesen symbolischen Zusammenhalt, also dieses höchst symbolische Bekenntnis zu Österreich spricht.
Genauso wie zuverlässig jedes Mal wieder darüber debattiert wird, wenn ein Marko Arnautović die Hymne nicht singt. Und ich mir jedes Mal denke, schaut euch Córdoba an. Da hat niemand gesungen. Kein Krankl, kein Prohaska, kein Krieger, kein niemand.
Abschließend zu diesem Thema eine Frage, die ich noch einwerfe. Für den ÖFB ist dieses Thema aber doch anscheinend recht wichtig, weil ja auch mit Sebastian Prödl ein neuer Leiter der Nachwuchsnationalteams bestellt wurde, der auch dafür sorgen soll, dass trotzdem sich junge Spieler, wenn sie sich entscheiden müssen, für Österreich entscheiden sollen. Findet ihr das, diese Stelle oder das ganze Thema dann auch eher unnötig und vergisst man dann eher woanders vielleicht eine Schraube dann fester zu drehen und zu sagen, hey, da ist es, wäre es wichtiger, was zu machen?
Also es ist schon umgekehrt auch in Ordnung, dass man da sich Mühe gibt, Spieler zu halten. Das ist ja auch nichts dabei, wenn man Spieler, die vielleicht unentschlossen sind oder einfach mehrere Optionen haben, auf ihrem Weg sozusagen begleitet und vielleicht da, davon überzeugt, dass Fußballkarriere in der österreichischen Nationalmannschaft eigentlich wertig ist, dass sie gut aufgehoben sind, längerfristige Perspektive haben. Das ist ja auch bei anderen Nationen üblich, die ja zum Teil auch bedingt durch ihr Staatsbürgerschaftsrecht ja europaweit scouten nach Spielern mit Hintergrund. Wir haben halt in Europa keine Spieler mit österreichischem Hintergrund, die halt irgendwo ausgewandert sind. Aber es ist
Und
natürlich
auch
legitim und
eines der
ja,
strengsten Einbürgerungsgesetze Europas.
davon mal abgesehen, das wollte ich gar nicht anbringen. Aber ja, klar ist es legitim, sich darum zu kümmern. Also gibt ja umgekehrt, es tut ja keinem weh, glaube ich. Außer dem Budget des ÖFB, wobei vielleicht die paar Tausender für Sebastian Prödl auch schon noch drin sind.
Nein, ich find das absolut in Ordnung, dass man da jetzt, wenn wirklich der sich voll um die Nationalteams der Junioren kümmert, mir ist jetzt in dem Fall jetzt nicht hundertprozentig klar, wie die Kompetenzenverteilung ist zwischen Peter Schöttl und Sebastian Prödl. Aber das ist ein ÖFB-internes Thema. Grundsätzlich finde ich das schon wichtig, was da auch bei den U-Nationalteams passiert, weil ja doch im Endeffekt in jedem Jahrgang zumindest zwei, drei Kandidaten dabei sein sollten, die auf Sicht im Nationalteam spielen. Im Idealfall sind es halt mal fünf oder sechs, wie bei den 87ern, die damals in Kanada waren. Oder dann gibt es ja wieder mal einen Jahrgang, wie die vor 3 Jahren bei der U19 EM waren. Da ist halt am Ende bis auf den Leopold Querfeld keiner wirklich rausgekommen. Yusuf Demir war damals auch dabei. Aber das ist absolut ein Thema, wo ich auch froh bin, dass das innerhalb des ÖFB jetzt auch wirklich mit einer quasi Direktorenstelle auch so ein bisschen die symbolische Wertigkeit bekommen. Und so ehrlich muss man auch sein, wann nicht ein Ralf Rangnick drauf gedrängt hätte, da gäbe es die Position nicht.
Du hast jetzt auch noch einen Namen angesprochen mit Peter Schöttl, den wir noch gar nicht angesprochen haben in diesen einigen Minuten, die wir jetzt schon tratschen. Aber genauso Namen wie Thomas Hollerer oder Bernhard Neuhold oder auch Josef Pröll überhaupt, ganz, ganz wichtige Person seit neuestem auch im ÖFB. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, wenn wir auch noch diese Thematik angehen mit den Personalien. Ich glaube, das ist was Gutes für die Zukunft. Ich meine, wir haben ja die WM-Quali, die jetzt läuft. Die läuft dann noch weiter. Wir werden sicher in der nahen Zukunft nochmal über das ÖFB-Team reden. Ich würde jetzt zum Schluss kommen und auch zum Spielerischen nochmal. Es stehen diese zwei Partien an. Zu guter Letzt natürlich, es muss sein, eure Prognosen für diese zwei Spiele. Was sagt sie? Wie werden sie vielleicht ausgehen? Habt ihr vielleicht sogar einen Torschützen, wo ihr sagen würdet, der wird sicher treffen für Österreich?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es zwei sehr zähe Spiele werden. Am Ende wird Österreich mindestens vier Punkte holen, also Zypern auch haben. Das muss einfach gewinnen. Bosnien auswärts wäre ein Sieg wichtig. Ich glaube auch, dass sie es gewinnen können. Ich als für einen Stretch zu sagen, sie gewinnen es zu null. 3-0 Zypern daheim, 2-1 Sieg in Bosnien.
Ich kann oder mag keine konkreten Prognosen treffen. Es gibt ja diesen Satz, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Es wäre jetzt auch
Also du
nicht
hältst es mit
das.
Paul Gascoigne, der gesagt hat, ich stelle keine Prognosen an und werde das auch niemals tun.
Ja, ungefähr.
Aber dann nehmen
Also.
wir das so, dann haben wir da zwei Tipps vom Philipp. Mare, du enthältst dich da, finde ich absolut in Ordnung. Wir sind gespannt, wie diese beiden Partien ausgehen werden, wie diese WM-Qualifikation weitergehen wird für uns, für das österreichische Nationalteam. Und somit sind wir leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch beiden hat es gefallen, mir sehr, dass wir da so nett über das österreichische Nationalteam, über den Fußballbund tratschen konnten. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Und das war's schon wieder von unserer Seite. Eine Sache gibt es noch in puncto Eigenwerbung. Ihr wisst, der Ballesterer wird dieses Jahr 25 und genau jetzt ist zudem die 200. Ausgabe herausgekommen. Schwerpunkt ist der Glaube im Spiel. Dieses aktuelle Heft lege ich euch wieder schwer ans Herz und nun bedanke ich mich auch bei euch da draußen fürs Dabeisein und hoffentlich hören wir uns im nächsten Monat wieder beim Ballesterer Podcast.